So, ich freue mich, heute bei euch zu sein. Ist das zweite Mal. Und ich freue mich, heute das Wort bei euch teilen zu dürfen. Für die, die mich nicht kennen, ich heiße Daddy und bin am Theologischen Seminar Rheinland in Wölmersen. Und bin jetzt im vierten Jahr, habe noch 5 Monate vor mir und dann bin ich fertig mit meinem Theologiestudium. Am heutigen Tag möchte ich euch in ein Buch der Bibel natürlich mitnehmen, in dem Buch der Richter. Und bevor wir in das Buch der Richter einsteigen, möchte ich dazu sagen, dass das Buch von Richter das Buch ist, das natürlich nach dem Buch von Josua kommt. Josua war sozusagen der Nachfolger von Moses. Und Josua hatte die Aufgabe, das israelische Volk in das Gott verheißene Land von Kanaan hineinzubringen. Das war seine Aufgabe. Und ab Josua Kapitel 13 lesen wir in der Bibel, dass Josua schon anfing, die territorialen, also das heißt die geografischen Lagen, die jeden einzelnen Stamm gegeben werden sollte, schon zu verteilen. Und die Bibel lässt uns verstehen, dass gegen Ende des Buch von Josua, Josua Kapitel 23, 24, Josua mit 110 Jahren stirbt. Das israelische Volk ist ja immer noch da. Aber Josua, der als Leiter, als Nachfolger von Mose galt, ist gestorben und war nicht mehr präsent. Und die Geschichte, die in Josua endet, greift das Buch von Richter wieder auf. Und ab Richter Kapitel 1 lässt uns das Buch von Richter verstehen, in was für einer Situation Israel sich befand. Israel, das ohne Leiterschaft, ohne Leiter präsent war, und Israel oder die Stämme von Israel kommen jetzt zu den gottverheißenen Gebieten. Und es ist ja nicht nur so, dass sie hinkommen und einfach dort wohnen können, sich dort besiedeln können, sondern als sie in das Land der Kanaaniter kommen, lässt die Bibel verstehen, dass eigentlich Kanaaniter schon dort vorhanden waren, dort präsent waren, dort gewohnt hatten. Und so musste Juda in Richter Kapitel 1 gegen die Kanaaniter kämpfen. Und sie besiegten auch die Kanaaniter und sie konnten halt dieses Gebiet einnehmen. Abgesehen von Juda gab es natürlich auch andere Stämme. Aber das Problem der anderen Stämme war, dass sie Kompromisse gemacht hatten. Sie haben nicht, so wie man es sagt, die Kanaaniter oder die anderen Stämme, die dort besiedelt waren, ausgetilgt, sondern sie haben versucht, mit denen zu leben, mit denen ein gemeinsames Leben zu haben. Und es ist ja so, wenn man nicht den gleichen Glauben hat, so wird einer den anderen dominieren. Und man wird leicht beeinflusst, vielleicht von der anderen Person, die halt weniger glaubt. Und die Bibel lässt verstehen, dass sie anfingen, in den Sitten, in den religiösen Formen der Heiden zu wandeln und fingen an, die Wege Gottes zu vergessen. Und sie waren praktisch gesagt in Sünde. Ein Volk ohne Leiter. Und die Situation, die Richter aufgreift, geht auf viele Jahrhunderte, Jahre zurück, auf Abraham. Gott sprach zu Abraham: Sehe, du wirst ein Volk haben. Ich werde das Volk segnen und ich werde dieses Volk, werde ich ein Land geben. Und all diese Jahre, Moses, Josua und jetzt auf einmal im Buch von Richter, stellt noch einmal diese gottgegebene Verheißung, die so lange gedauert hatte. Was bedeutet das Wort an sich Richter? Der Begriff Richter bedeutet Retter oder Hilfe, jemand, der hilft oder Retter. Das bedeutet in anderen Worten, jederzeit, wo Gott im Buch von Richter eingreift, um Israel von den Unterdrückern zu helfen oder zu verändern oder zu retten, bedeutet es, dass Gott immer eine Person ergreift oder erweckt oder beruft, um sich als Retter zu manifestieren. Und heute geht es mir nicht darum, um von der Ausführung einer Berufung zu sprechen, sondern ich möchte vielmehr von dem Prozess der Berufung reden. Letztes Mal habe ich mehr über die Ausführung gesprochen. Es ging darum, wenn Gott etwas in unserem Herzen liegt, dass wir es machen, dass wir es tun sollen, dass wir Initiative ergreifen wollen. Aber heute geht es darum vielmehr um die Geschichte, die vor der Berufung im Leben eines Menschen passieren kann. Und dazu möchte ich Richter Kapitel 13 aufschlagen. Richter Kapitel 13, eine Geschichte, die wir bestimmt schon gut kennen. Vor Simson, bestimmt schon vielleicht seit der Sonntagsschule. Aber ich glaube, dass wir auch einen anderen Aspekt in dieser Geschichte heute herausnehmen können. Richter Kapitel 13, Vers 1. Die Bibel sagt, aber die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Philister 40 Jahre lang. In dem ersten Vers gibt uns das Richterbuch eine Information über den geistigen Zustand von Israel. Der Autor lässt uns verstehen, dass die Israeliten wieder böse Taten getan haben. Komischerweise wieder. Das heißt, es war nicht etwas, was neu war oder was sie einmal, zweimal gemacht haben, aber das war etwas, was sich wiederholt hatte. Es war eine praktische Repetition. Ständig taten sie Dinge, die Gott nicht geehrt hatten. Und hier informiert uns die Bibel nicht, was sie gerade taten. Aber wir wissen nur, dass sie böse Taten getan hatten. Um zu verstehen, was sie eigentlich spezifisch als Sünde getan hatten, kann man Richter Kapitel 10 und Vers 6 und 7 lesen. Ich werde es nicht aufschlagen, aber da informiert uns die Bibel, dass das israelische Volk anfing, Götzendienst zu betreiben. Und eines der Götzendienste, die sie betrieben, war es, die Götter der Philister anzubeten. Und wenn wir hier in Richter Kapitel 13, Vers 1b lesen, heißt es, dass Gott die Israeliten in die Hand der Philister übergab. Und ich glaube, dass es ein Stück weit eine kleine Relation, eine kleine Beziehung zwischen Richter 10, Vers 6 und 7 und hier Richter 13, Vers 1b gibt. Sie fingen an, die Götter der Philister anzubeten. Was ich damit sagen möchte ist, ich denke, dass dies ein Stück weit die Kraft der Sünde oder den Einfluss der Sünde ein bisschen illustriert. Weil am Anfang war es so, dass sie angefangen haben, nur die Götter anzubeten. Und meistens ist es so, wenn ein bisschen oder wenn man sündigt, dass man am Anfang Dinge tut und man denkt, man ist meistens Herr noch von sich selber. Okay, ich tue diese Sünden, ich sündige, ich mache etwas, was Gott vielleicht nicht gefällt, aber dennoch weiß ich, dass ich nicht unter der Herrschaft der Sünde bin. Und es fängt meistens immer klein an, wo man Dinge tut, immer wieder und immer wieder. Es scheint vielleicht harmlos zu sein, es scheint vielleicht auch nicht so schlimm zu sein, aber immer wieder, bis man anfängt, diese Sünde kontinuierlich, ständig zu machen. Man kann auf einmal nicht mehr ohne diese Sünde. Und das war ungefähr die Situation von Israel. Sie fingen an, Götzen anzubeten. Und jetzt lässt uns die Bibel verstehen, sie waren auf einmal unter der Unterdrückung, der Herrschaft, die Domination der Philister. Sie waren nicht mehr Herr über sich selbst. Aber es fing im Kleinen an. Ganz schmerzlos. Unwahrscheinlich. Aber auf einmal lässt die Bibel verstehen, sie waren unter der Domination und der Herrschaft der Philister. Israel ist in keiner guten geistlichen Verfassung. Und die Bibel lässt verstehen, aufgrund dieser Sünde waren sie jetzt 40 Jahre unter der Unterdrückung der Philister. In Vers 2 heißt es, es war aber ein Mann von Zorea, vom Geschlecht der Daniter, namens Manoach, und seine Frau war unfruchtbar und konnte keine Kinder bekommen. In Vers 1 bekommen wir eine Information über den geistigen Zustand von Israel, von einem geistigen Problem. Aber hier in Vers 2 bekommen wir eine Information von einem natürlichen Problem. Es geht um eine Person namens Manoach, der vom Gebiet Soa oder Danita ist. Das ist ungefähr in der geografischen Lage von Judäa. Dort wird es eingeordnet, das heißt im Süden von Israel. Und die Bibel informiert uns, dass Manoach eine Frau hatte, die unfruchtbar war, die keine Kinder gebären konnte. Eines der Dinge, die uns erstmal auffallen in diesem Text, ist, das kann man eigentlich mehr vom Hebräischen eigentlich herlesen, dass da am Anfang ein Mann betont wird. Okay? Und man geht davon aus, dass man von einem Mann spricht, dass, weil vielleicht von seinem Volk oder von seinem Stamm es wahrscheinlich wenige gegeben hat, die im südlichen Bereich von Israel gelebt hatten. Oder man geht davon aus, dass man von einem Mann spricht, weil viele von seinem Stamm nach Norden gezogen sind. Dennoch geht man auch davon aus, dass der Stamm, von dem dieser Mann kommt, Manoach, wahrscheinlich ein unbedeutender Stamm ist. Ein Stamm, der gar keine Bedeutung hat. Ein Stamm, wo man gar nicht wirklich Interesse oder interessiert sein könnte. Aus diesem Stamm kommt Manoach. Aus diesem Grund gehen Ausleger oder Gelehrte davon aus, dass man auch nicht den Namen der Frau nennt. Das heißt, die Situation, in der sich Manoach und seine Frau befand, war eine Situation, dass sie zum einen nicht aus einem bedeutenden Stamm kamen, keine Wichtigkeit hatten, keine große Persönlichkeit waren und zum anderen hatten sie ein Problem, sie konnten keine Kinder haben. Sie war unfruchtbar. Und ich denke, man kann einfach darüber hinweglesen. Aber ich glaube, dass es keine einfache Situation ist, wenn man als Paar keine Kinder gebären konnte. Vor allem in der orientalischen Kultur war das so, dass eigentlich man ein Mann ist oder der Stolz eines Mannes ist es, wenn man einen Sohn geboren hat, weil er natürlich für Nachkommen sorgen wird. Und der Name wird dann weitergetragen werden. Und dieses Paar konnte eigentlich nicht dieses Privileg haben. Und vor allem auch für eine Frau war es eine Schande, keine Kinder zu haben. Und durch mehrere Jahre, die Bibel gibt uns keine Information, wie lange, aber durch mehrere Jahre mussten sie, trotz vielleicht ihres Glaubens an Gott, mit dieser Situation auskommen. Und ich denke, in einem Paar ist es auch manchmal so, dass trotz der Probleme, manchmal gibt es Probleme, auf die man nicht schauen möchte, man redet, man harmoniert, man lacht, man glaubt, Gott wird dies und jenes tun. Aber wenn es ein Problem gibt, das nicht geregelt ist, kommt es in manchen Situationen wieder hoch. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der Mann trotz der Beziehung, trotz der Ehe, in der er war, bestimmt manchmal seine Frau angegriffen hat, zu sagen, okay, sie haben verschiedene Sachen getan, aber manchmal kam es vielleicht hoch, wo er sich gesagt hatte, hätte ich doch irgendwo ein Kind, hätte ich doch einen Sohn, mit dem ich vielleicht dies oder jenes machen könnte. Hätte ich vielleicht Kinder, dann könnte ich genauso wie andere Familien dies und jenes machen. Und ich denke, dass es bestimmt auch, wenn auch in deren Leben vorgekommen ist, auch wenn die Bibel es nicht betont. Einfach nur, um zu sagen, dass die Situation, in der sie lebten, keine einfache Situation gewesen war. Vers 3. Die Bibel sagt, und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr, siehe doch, du bist unfruchtbar und kannst keine Kinder bekommen, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Wir haben die Information von zwei verschiedenen Zuständen, der geistigen Notlage und die natürliche Notlage. Und in Vers 3 kommt ein Engel des Herrn. Und der Engel des Herrn kommt zu der Frau und spricht zu ihr, siehe, du du bist zwar unfruchtbar, aber du wirst ein Kind bekommen. Eine gute Nachricht wird in einer tristen eigentlich Situation im Leben der Frau ausgesprochen. Jetzt stellt sich die Frage, was der Engel des Herrn bedeuten kann. Weil unter dem Begriff Engel des Herrn gibt es verschiedene Verständnisse oder verschiedene Möglichkeiten, es zu verstehen. Unter den Engel des Herrn ist wohl möglich auch zu verstehen, dass es ein Bote, ein normaler Mann Gottes war, ein Mann, den Gott auserwählt hatte, der kommt und der im Namen Gottes eine gute Nachricht vermittelt. Das ist eine Möglichkeit. Zum anderen kann man auch verstehen, dass es vielleicht ein Engel gewesen war, wie zum Beispiel bei Maria, Gabriel, ein Engel, der kam und der eine frohe Botschaft verkündigte. Und zum anderen, abgesehen von diesen zwei Möglichkeiten, gibt es auch die Möglichkeit, es als eine Theophanie zu verstehen. Das heißt, als eine Gotteserscheinung. Maria dagegen kam von einem bedeutsamen Volk, weil von ihr Jesus geboren werden sollte. Aber diese Frau kam im Gegensatz zu Maria von einem ganz unbedeutenden Volk. Und hier geht es eigentlich weniger um einen Mann Gottes, es geht weniger hier um einen Engel, aber hier geht es eigentlich vielmehr um Gott selber, der sich hier dieser unbedeutenden Frau offenbart. Was für ein Privileg. Eine unbedeutende Frau bekommt eine Begegnung mit Gott selbst. Und die frohe Botschaft, die sie bekommt, ist, du wirst einen Sohn gebären. Du wirst einen Sohn bekommen. Nach so vielen Jahren. Und ich denke, als Mensch würde man manchmal in solchen Situationen diskutieren, zu sagen, so lange habe ich auf so etwas gewartet. Müsste ich jetzt so lange warten, um vielleicht, sage ich mal, eines Tages mal glücklich zu sein? Und ich denke, dass viele Gedanken im Leben dieser Frau hochgekommen sind. Und in Vers 4 bis 5 bekommt die Frau ein Stück weit eine Antwort auf ihre Problematik. Die Bibel sagt in Vers 4 und 5, und nun hüte dich doch, dass du keinen Wein noch starkes Getränk trinkst und nichts Unreines isst. Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du kein Schermesser auf das Haupt kommen. Denn der Knabe soll ein Nazaräer Gottes sein, vom Mutterleib an, und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. In Vers 5 heißt es, so wird oder die Frau, sie wird einen Nazaräer gebären. Hier bekommt die Frau ein Stück weit, meiner Meinung nach, eine Antwort auf ihre langjährige Problematik. Sie bekommt einen Nazaräer. Ein Nazaräer soll geboren werden. Und dieser Nazaräer hat die Aufgabe, das israelische Volk von der Unterdrückung, von der Domination, von der Herrschaft der Philister zu befreien. Was ist ein Nazaräer? Der Begriff Nazaräer bedeutet, hat zwei Bedeutungen. Es bedeutet einmal vielleicht hingegeben, jemand, der hingegeben an Gott, oder es bedeutet zum anderen, eine geweihte Person zu sein. Das heißt, eine gottgeweihte Person zu sein. Und im biblischen Sinne ist es so, dass Nazaräer, es gibt Leute, die sich zu Nazaräer gemacht haben, und es gibt Leute, die zu Nazaräer berufen waren. Leute, die sich zu Nazaräer gemacht hatten, das waren Leute, die beschlossen haben, für eine gewisse Zeit kein starkes Getränk zu nehmen, die Haare wachsen zu lassen und in einer Zeit der Hingabe vor Gott zu sein. Und das war jetzt nur für eine gewisse Zeit. Und Nazaräer, die von Gott berufen waren, das waren Leute, die Gott geweiht sind von ihrer Geburt bis zu ihrem Tod. Und hier geht es natürlich um einen Nazirer, der von Gott berufen ist, der von Gott geweiht ist, abgesondert ist, um eine spezifische Aufgabe zu machen, um die Berufung Gottes zu leben in seinem ganzen Leben. Ein Nazirer soll geboren werden. Und ich denke, warum ich glaube, dass ein Stück weit eine Antwort gibt, ist, manchmal gibt es Probleme, die wir mit uns tragen. Und vielleicht beten wir sogar für diese Probleme. Und es ist so, als würde keine Gebetserhörung in gewissen Problemen stattfinden. Und vielleicht denken wir manchmal, weil wir sehr viel weinen in einer Situation, wird Gott uns in dieser Situation trösten und erhören. Ich glaube, dass Gott uns erhört, zum einen, weil wir beten. Ich glaube, dass Gott uns erhört, zum einen natürlich auch, weil wir weinen, weil er uns als Vater tröstet. Aber hier, in dieser Geschichte, geht es nicht um ein Gebet. Geht es nicht darum, weil die Frau viel geweint hat oder weil sie unfruchtbar war. Der Grund, warum die Frau so lange Jahre kein Kind gebären konnte, ist, weil Gott in seiner Souveränität einen gewissen Tag beschlossen hatte, wo ein Nazirer, wo eine Person geboren werden müsste, um das israelische Volk aus der Unterdrückung zu befreien. Das heißt, der Grund eigentlich, warum sie eine Lösung oder der Grund, warum sie überhaupt ein Kind geboren hatte, ist aufgrund des geistigen Zustands von Israel in Vers 1. Das heißt, die Berufung von Menschen, wenn Gott Leute beruft, ist meistens immer in Relation, in Beziehung mit der Umwelt, mit der Situation, die eigentlich gar nicht vielleicht unbedingt mit dir zu tun hat. Mit einer Situation, die nicht vielleicht mit einer naheliegenden Person zu tun hatte. Das heißt, der Grund, warum sie ein Kind bekommen hatte, ist, weil Israel am Leiden war. Weil Israel in einer Unterdrückung war. Und deswegen bekam sie ganz genau auch die Information, dass das Kind, das geboren wird, ein Nazirer sein wird, um was zu tun? Um spezifisch das israelische Volk von der Unterdrückung zu befreien. Und zum anderen heißt es in Vers 4, und du hüte dich davor, dass du kein starkes Getränk nimmst und nichts Unreines isst. Das war die Aufgabe der Mutter, der Frau. Und sie hatte die Aufgabe, während einer gewissen Zeit eine Art Nazirea zu sein, einer gewissen Zeit gewisse Dinge nicht mehr zu tun. Sie musste sich in dem Sinn auch absondern, in dem Sinn vorbereiten auf diese, wenn man es so nennen kann, qualitative hohe Geburt, die in der Person des Nazirer gebären werden sollte. Das heißt, sie musste eine Zeit der Vorbereitung, eine Zeit, wo sie sich absondert, eine Zeit, wo sie nichts Unreines, wo sie kein starkes Getränk zu sich nimmt, weil etwas Besonderes passieren sollte. Und ich glaube, dass Gott uns auch ein Stück weit vorbereitet, manchmal auf Dinge, die kommen sollen. Wenn Gott große Dinge machen will, so bereitet er auch seine Gemeinde, so bereitet er auch dich dafür vor, für das, was kommen sollte. In Vers 6 bis 8 werde ich nicht vorlesen, aber werde ich zusammenfassen. In Vers 6 bis 8 geht die Frau zu ihrem Mann hin, weil der Mann weiß ja noch nicht mal, was passiert ist. Die Frau rennt hin und geht hin zu dem Mann und erzählt dem Mann ganz genau, was passiert ist. Und der Mann versteht und erkennt und hört die Geschichte, dass ein Engel gekommen ist oder dass Gott in dem Sinn gekommen ist und sich ihr offenbart hat und dass sie, die unfruchtbar gewesen war, ein Kind gebären wird. Und dass es nicht irgendein Kind sein wird, sondern dass es ein Nazirer sein wird. Und als Manoach, der Mann, diese Botschaft hörte, heißt es ab Vers 8, dass er zu Gott betete. Im Hebräischen heißt es eigentlich, dass er viel mehr Dank und Lobpreis vor Gott brachte. Er lobte Gott, er dankte Gott. Aber zum einen sagte er sich, ich möchte nochmal diese Erscheinung erleben. Er bat nochmal vor Gott und betete, dass ich nochmal diese Erscheinung wirklich erleben möchte, die, von der meine Frau mir erzählt hatte. Und interessant finde ich, dass Gott sein Gebet erhört hatte. Aber die Erscheinung kam nicht zum Mann, aber die Erscheinung kam zum zweiten Mal zu der Frau. Das heißt, die Frau bekam zum ersten Mal diese Erscheinung mit Gott. Und jetzt in dem Gebet von Manoach hätte eigentlich Manoach vielleicht sich gewünscht, diese Erscheinung zu sehen. Aber dennoch hatte die Frau eine Gotteserscheinung zum zweiten Mal. Und manchmal sehnen wir uns vielleicht auch nach gewissen Dingen, die andere Menschen erleben. Aber hier in dem Fall hatte Gott die Frau erwählt oder der Frau die Möglichkeit gegeben, noch einmal Gott in seiner Größe zu sehen. Und als Gott sich noch einmal zum zweiten Mal offenbarte, heißt es, dass die Frau den Mann gerufen hatte. Und der Mann kam dann wieder und sah auch diese Gotteserscheinung. Aber sie konnten in dem Sinn wirklich nicht identifizieren, was es war. Für sie war es ein Mann Gottes, der da gewesen war. Aber das, was uns verstehen lässt, dass es eine Gotteserscheinung war, ist, dass die Frau erzählte, dass in der Gegenwart von diesem Engel oder von dieser Gotteserscheinung, in der Gegenwart sie kaum Worte, kaum Kraft hatte, irgendeine Frage zu stellen. Und deswegen geht man davon aus, dass es eigentlich Gott gewesen war, der sich dieser Frau offenbarte. Und der Mann hatte ein Anliegen und er sagte, okay, ich möchte ein Opfer bringen. Und dieses Opfer möchte ich als Dankeschön für die Gebetserhörung wirklich vor Gott bringen. Und als sie ein Opfer vorbereiteten, lässt die Bibel verstehen, dass diese Gotteserscheinung in diesem Opfer auf einmal verschwand. Gott war nicht mehr vor ihnen. Und auf einmal gingen ihnen die Augen auf. Und sie ließen und sie waren perplex und stellten sich Fragen. Oh, das war Gott, den wir gerade begegnet hatten. Aber das, was meiner Meinung nach der Höhepunkt dann in der Geschichte ist, ist in Vers 24. In Vers 24 ist der letzte Punkt. Und die Bibel sagt, und die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson. Und der Knabe wuchs heran und der Herr segnete ihn. Was hier auffällt ist, dass der Name Simson in dem ganzen Kapitel 13 hier erst zum ersten Mal benannt wird. Das heißt eigentlich, die ganze Zeremonie, alles, was der Umwelt von Israel betraf. Israel war in einem Notzustand. Das Paar, Manoach und seine Frau, konnten keine Kinder gebären. Ein Gott kam und offenbarte sich denen. All diese Dinge, die passierten, passierten nicht unbedingt wegen Manoach. Aber alles, was passiert, geschah, weil Simson auf die Welt kommen sollte. Weil Gott jemanden auserwählt hatte, um eine Situation zu verändern. Und die zwei Begriffe, die hier gebraucht werden, dass er groß wurde und dass Herr und dass Gott ihn segnete, kommt nur in der Geschichte von Simson vor. Es gibt ungefähr 13 Richter, von denen die Bibel spricht. Und dies bezeugt oder lässt uns ein Stück weit die Bedeutsamkeit oder den Wert der Geburt von Simson verstehen. Was ich damit sagen möchte ist, Simson bekam eigentlich nichts davon mit, was passierte. Gott offenbarte sich. Die Mutter war in diesem Zustand. Es passierten so viele Realitäten, die Simson nicht mitbekam. Aber er war nur da, um die Berufung auszuführen. Und ich denke, dass es auch ein Stück weit auch in unserem Leben ist. Wir sind uns gar nicht mal manchmal im Klaren, was Gott sich alles über unser Leben gedacht hat. Was alles vor uns passiert. Was alles passiert, bevor wir überhaupt unsere Berufung wahrnehmen. Viele Dinge passieren. Und sie passieren, weil Gott sich über dich Gedanken gemacht hat. Du bist kein Produkt des Zufalls. Gott hat sich spezifische Gedanken gemacht. Und Gott weiß ganz genau, wenn du, oder in dem Fall jetzt ich, wenn ich Dadi, als ich geboren wurde, wusste Gott, Dadi muss dies und jeniges machen. Und das kannst du auch für dich nehmen. Gott weiß ganz genau, was du für ihn machen sollst. Du bist kein Produkt des Zufalls. Und manchmal realisieren wir nicht, wie viele Dinge in unserem Hintergrund passieren. In was für ein Problemzustand vielleicht unsere Umwelt ist. Oder in was für ein Problemzustand vielleicht die Stadt ist, in der du bist. Oder vielleicht die Gemeinde, in der du bist. Alles hat nicht seinen Zufall, sondern es ist ganz genau von Gott geplant. Und Simson konnte nur geboren werden. Wieso? Weil es in einer Zeit der Unterdrückung war und weil es seine Aufgabe war, sein Volk zu befreien. Gott stellt dich in Situationen hin, weil es ganz genau von Gott gedacht ist. Und die Berufung, die du ausführst, ist kein Produkt des Zufalls, sondern die Umwelt und alles, was um dich herum, ist so gemacht von Gott, damit die Gemeinde genau das ausführen kann, was gerade dran ist. Im Namen Jesus. Amen.